Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und bei mir der Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr holt den täglichsten Podcast der Welt über eure Podcatcher runter. So macht der Satz wieder Sinn. Guten Morgen. Wir reden heute über Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Der zweite Teil der, eigentlich ist es schon der x-te Teil der Sherlock Holmes Serie von diesem Studio. Aber der zweite Teil, der in dieser 3D-Engine gemacht worden ist. Davor waren die Adventures, wie heißt das Studio?
Frogware,
genau. Die haben davor schon Sherlock Holmes Spiele gemacht, aber die waren eher so klassische Adventures. Und das letzte Sherlock Holmes, was wir hier besprochen haben, hat so ein bisschen einen neuen Ansatz probiert und hatte so eine richtige 3D-Engine mit aufwendig gebauten 3D-Kulissen. Ist im Grunde des Herzens aber immer noch ein Adventure-Spiel, würde ich sagen. Man knobelt mit Sherlock Holmes und Watson durch verschiedene Fälle. Und vielleicht magst du noch mal sagen, was so die Besonderheit ist von diesem Sherlock Holmes-Spiel, was es von einem Point-and-Click-Adventure ablöst.
Naja, im Grunde ist es tatsächlich schon das, dass du halt durch diese 3D-Umgebungen läufst, was uns aber dann damals bei dem Crimes and Punishment, so hieß ja das Vorgängerspiel, so gut gefallen hat und was es auch 2014 so einem, ja, würde ich schon sagen, kleinen Überraschungshit gemacht hat, war, dass man halt diese Hinweise sammelt und dann in so einem, ich nenne es mal Mindmap-Spinnennetz, miteinander kombinieren muss. Also das ist dann relativ cool dargestellt, weil du so Synapsen hast, in denen du verschiedene Hinweise miteinander kombinierst und dann zu neuen Erkenntnissen kommst. Und was da dann halt dafür gesorgt hat, dass wir auch so positiv über das Spiel geredet haben, ist, weil man halt im Gegensatz zu vielen anderen Spielen auch falsch liegen kann. Also du kannst Hinweise falsch deuten und dann kommst du zu einem falschen Ergebnis und kannst dann auch die falsche Person wirklich überführen und es geht dann halt weiter. Also dann heißt am Ende, ja, du hast halt jetzt Person XY des Mordes oder des, was auch immer da halt dann der Fall ist, angeklagt und das geht dann auch. Dann wird der halt verknackt und dann siehst du halt in der Zusammenfassung, das war übrigens nicht der Täter, aber du hast halt dann jetzt den Falschen eingebuchtet. Und das fand ich halt so cool, dass es halt auch wirklich mal nicht wie bei so anderen Spielen, wo du halt dann einfach so lange rumprobierst, bis es halt passt und wenn du das nicht rausgefunden hast, geht's nicht weiter, sondern dass du auch einfach vollkommen daneben hauen kannst. Und witzigerweise habe ich auch damals oder eigentlich bis heute so relativ ähnliche Geschichten immer gehört, und zwar, dass Leute gesagt haben, ja, ich habe mir das irgendwie aufgrund eures Podcasts dann mal gekauft und dann habe ich es mit Frau, Freundin, Freund, Ehepartner, was weiß ich was, zusammengespielt und wir hatten total viel Spaß, das zusammenzuspielen. Also so, obwohl es eigentlich überhaupt nicht als Koop-Spiel gedacht ist, haben total viele gesagt, naja, weil spielerisch ist es jetzt, also vom reinen Gameplay ist es jetzt eh nicht so fordernd. Es macht auch einfach Spaß beim Zuschauen und deswegen ist es witzigerweise, obwohl es nicht so gedacht ist, das ideale Koop-Spiel.
Ja, ich habe das auch gemerkt. Ich habe das im Zuge der Recherche für diesen Podcast in den letzten Tagen häufiger gestreamt auf twitch.tv/manustreamt. Habe ich gesagt, okay, wenn ich das Spiel sowieso schon spiele, kann ich ja mal ein bisschen ausprobieren, wie dieses neue Medium für mich funktioniert und habe quasi dann nebenher mit den Leuten im Chat dann rumgerätselt und da hat sich dieses Spiel echt wirklich sehr gut geeignet, weil wir dann öfter mal, wenn ich dann irgendwie hängen geblieben bin oder so, habe ich halt einfach im Chat gefragt, was denkt ihr, wo geht's weiter? Und es hat wirklich Spaß gemacht, das gemeinsam zu spielen. Ja, meine Lebenspartnerin will nicht spielen und von daher bin ich auf den Twitch-Chat angewiesen, um gemeinsam mit Leuten zu spielen. Aber da gebe ich dir absolut recht, es ist das perfekte Spiel dafür. Weil man eben auch darüber diskutieren kann. Also man, auch mit dir so, kann man im Nachhinein dann eben darüber reden, wie hast du dich da entschieden und wie, du hast den verdächtig. Ich hab eher die irgendwie vor Gericht gestellt, weil aus den Gründen. Das ist nämlich das Schöne an diesem Spiel, es gibt halt auch nicht diese eindeutige Lösung. Wir sind ja schließlich Sherlock Holmes und Sherlock Holmes liegt ja auch nicht falsch. Und das beherzigt dieses Spiel bis in die letzte Instanz, weil du einfach auch beim Falschliegen absolut überzeugend argumentieren kannst, warum dieser unschuldige Mensch für dich doch der Täter war. Weil alle Beweise und alle Clues, die du findest, kannst du eben auch auf die Art und Weise kombinieren, dass es ein schlüssiges Ergebnis gibt. Und nur eine kleine Schrift in grün oder rot zeigt dir dann am Ende, ob es eigentlich der richtige Verdächtige war oder ob du daneben gelegen bist. Du kannst es aber auch komplett ignorieren und sagen, ich möchte gar nicht wissen, was richtig gewesen wäre. Das ist meine Lösung. Und das finde ich echt clever, dass sie das auch so hingekriegt haben, dass es eigentlich immer zwei oder drei unterschiedliche Lösungen gibt.
Vielleicht noch ganz kurz für die Leute, die den Vorgänger gespielt haben, zu Devil's Daughter. Die gute Nachricht, das Spiel ist spielerisch sehr ähnlich. Also sprich, wer dem Vorgänger mochte, dem wird auch das hier gefallen, weil es von dem ganzen Gameplay bis auf einen Aspekt, da kommen wir dann vielleicht am Ende dann nochmal drauf, ist es exakt das Gleiche. Also man hat wieder diese 3D-Umgebung, man läuft rum, spricht mit Zeugen, muss die Tatorte absuchen, muss Verdächtige befragen, muss Indizien richtig kombinieren, muss neue Schauplätze besuchen, weil man da irgendwie einen Hinweis bekommt. Also der Klassiker halt des Krimis im Prinzip, dass du irgendwie mit einem Zeugen sprichst und der sagt, ja, hier, ich habe den und den Zettel da gefunden und da steht halt die Adresse von irgendeiner Schreinerei drauf oder sowas. Und dann fährst du halt zu der Schreinerei hin und guckst, ob du dort irgendwie weitere Hinweise findest und so und untersuchst dann dort mehr oder weniger den weiteren Schauplatz. Ein Tatort ist es ja dann nicht im klassischen Fall.
Nicht immer, genau.
Genau. Der kleine Unterschied, den Devil's Daughter allerdings hat, ist, es hat eine kleine Rahmenhandlung. Also in Crimes and Punishment waren es ja wirklich, ich glaube, da waren es auch 5 Fälle, ne?
Vier, fünf, ja.
Die völlig unabhängig voneinander waren. Also es war im Grunde eigentlich fast schon ein Episodenspiel. Du hast einfach 5 vollkommen unabhängig voneinander gespielte Episoden gehabt und die kamen halt zufälligerweise in einem Spiel auf einer Disc raus. Und das haben sie jetzt in Devil's Daughter so ein bisschen besser eingebettet. Also die Fälle sind immer noch inhaltlich unabhängig, aber zumindest passiert zwischendrin so ein bisschen mehr und es wird so ein bisschen mehr übergeleitet. Ich vergleiche das jetzt mal mit so Krimiserien, ne? Also diese klassischen Case of the Week Krimiserien, wo man halt sagt, okay, du hast eine Episode von einer Dreiviertelstunde und da gibt's halt einen Fall und der wird in der Episode abgeschlossen. Und über die Staffel gibt's aber so ein bisschen Meta-Handlung, so wo so ein bisschen was passiert und so ähnlich kann man das irgendwie vergleichen, dass man jetzt diesmal halt versucht hat, die Fälle nicht völlig im luftleeren Raum da zu erzählen, sondern zumindest so ein bisschen was, was dich zwischendrin irgendwie so ein bisschen bei der Stange hält. Und das fand ich ganz okay, dass sie es zumindest versucht haben.
Genau, es ist nicht spielentscheidend, aber es hat ein bisschen mehr Zusammenhalt dadurch. Also man hat wirklich das Gefühl, diese Fälle passieren chronologisch, weil man eben zwischendurch auch so leichte Überschneidungen hat. Nicht inhaltlicher Natur, sondern da kommt einmal ein Typ, der dann zu einem Fall wird, der dich aber bei einem anderen Fall schon so ein bisschen begleitet oder da schon existiert. Oder eben es zieht eine Nachbarin eine neue ein, ohne jetzt da weiter was zu sagen. Und mit der interagiert man zwischen den Fällen auch ab und zu mal, hat er verschiedene Dialoge und daraus entwickelt sich dann eben auch was. Finde ich auch ganz, ganz nett gemacht, ein bisschen hat ein bisschen mehr Atmosphäre so drumherum. Dadurch kommt aber Watson irgendwie zu kurz, habe ich das Gefühl. Also irgendwie kommt Watson in diesen Geschichten irgendwie weniger vor, weil zwischen diesen Missionen dann eher so die anderen Charaktere im Vordergrund sind. Aber das nur so am Rande. Was ich noch sagen wollte, du hast gesagt, es ist sehr ähnlich zum Vorgängerspiel. Es ist sogar eigentlich fast identisch, würde ich sagen. Von den Spielmechaniken und so merkt man ehrlich gesagt nicht, ob sich da was, welches Spiel vorher war. Also wenn man beide Spiele nebeneinander spielen würde, könnte man, glaube ich, nicht sagen, was war der erste Teil und was war der zweite Teil. Es ist nicht so wie bei vielen Serien, dass man sagt, okay, beim zweiten Teil haben sie ein bisschen was geschliffen, da sind mehr Mechaniken dazugekommen oder es gibt keine Ahnung, neue Features, neue Gadgets, so wie bei den Batman-Spielen oder sowas, dass man immer so das Gefühl hat, jetzt sind irgendwie diese drei, vier neuen Gadgets sind dazugekommen, das Auto ist dazugekommen, die Stadt ist größer. Das Gefühl habe ich hier gar nicht. Alles, was
Also
man
die
aus
Stadt
dem
ist nicht
Vorgängerspiel
größer.
kennt, gibt es schon irgendwie in diesem Spiel auch.
Aber die Areale sind größer geworden, finde ich. Also
Und die Ladezeiten dadurch.
ja, okay, klar. Das ist natürlich dann immer die Schattenseite der Medaille. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man jetzt mittlerweile größere Schauplätze hat, weil man auch tatsächlich aus dem Haus auf die Straße kann und man kann vorne noch mal rumlaufen und man hat ein kleines, wie so ein kleines Stadtviertel. also das Viertel wäre übertrieben, aber sagen wir mal so, genau, vier, so 3, 4 Straßenzüge, über die man noch laufen kann. Mhm. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das alles ein bisschen größer geworden ist, weil vorher war es ja wirklich nur so, du bist zu dem Schauplatz hingereist, wo irgendwie was war, und dann hast du halt wirklich nur die kleine Hütte gehabt, in der du dich umschauen konntest und nichts außenrum. Jetzt ist es so ein bisschen größer geworden. Ob das natürlich jetzt das Spielgefühl entscheidend beeinflusst, da kann man drüber streiten, weil im Grunde ändert es trotzdem nichts an dem Core-Gameplay.
Es ist halt ganz nett, dass man aus der Baker Street rauslaufen kann und da draußen ist ein lebendiges London. Zumindest erweckt es den Anschein. Man reist dann aber ja doch per Schnellreiseoption zu den entsprechenden Orten. Ist ein bisschen größer geworden, da gebe ich dir recht, ohne jetzt aber groß spielerischen Unterschied zu machen. Aber so von diesen Mechaniken. Also es gibt eben zum Beispiel diese 2 Batman Visions, die gab es im Vorgängerspiel auch schon. Einerseits eben mit der mit dieser Vision, wo du Sachen en Detail noch angucken kannst, wo Sherlock Holmes dann Dinge sieht und erkennt, also irgendwelche Kratzspuren auf einem Tisch oder so, und dann blenden sich so Texteinblendungen ein, was und wie und unter welchen Umständen diese Kratzspuren wohl entstanden sein könnten. Solche Geschichten, das gab's vorher schon. Und es gibt diese Ansicht, diese Rekonstruieransicht, und die gab's so in der ähnlichen Form, glaube ich, auch schon im Vorgängerspiel, ja, dass man aufgrund gewisser Rückschlüsse dann ein Tatvorgang rekonstruieren kann, der hier zum Beispiel aber auch genutzt wird, um einen Plan auszutüfteln. Also es gibt ein, zwei Stellen, wo man diesen Tathergang quasi für die Zukunft sieht, wo man für sich dann entscheidet, welche Schritte mache ich jetzt in welcher Reihenfolge, und dann wird's ausgeführt. Also so Kleinigkeiten haben sie variiert. Aber ansonsten sind so alle Mechaniken und alle spielerischen Elemente, die es im Vorgängerspiel gab, auch hier wieder vorhanden. Also diese Detailinterviews, das Abscannen der Leute, was mir immer noch sehr gut gefällt, hat, glaube ich, nur ein kleines neues Feature bekommen, dass man da auch falsch liegen kann. So wie bei den Synapsen-Modus kann man da jetzt auch falsche Rückschlüsse ziehen, was aber keine großen Auswirkungen hat. Man hat dann halt eine Detailinformation irgendwie falsch gedeutet.
Stimmt, das ist neu bei dem Abscannen der Person, ne? Also da kannst du zum Beispiel, wenn du die Fingernägel siehst und dann sind die so gelblich gefärbt, dann hast du halt die Wahl zu sagen, okay, der ist starker Raucher oder der hat irgendwie eine Leberkrankheit oder sowas. Und dann musst du dich halt für eins von beiden entscheiden. Und wenn du da das Falsche wählst, dann steht in deinem Notizbuch irgendwie so Character Profile Incomplete oder sowas. Dann hast du halt da daneben gelegen, aber es wird jetzt nicht dafür sorgen, dass du den Fall dann deswegen nicht schaffst. Aber wie ging es dir so vom Niveau der Fälle? Ich fand, das waren schon wieder ganz schöne Kopfnüsse. Also wir haben ja schon gesagt, man kann da durchaus falsch liegen, und ich finde, das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass man da daneben liegt, weil es sind wieder Fälle, wo du echt Sachen miteinander kombinieren kannst, und es erscheint dir vollkommen schlüssig, dass, ja klar, der hat das gemacht und dann hat er hier den dazu angestiftet und zack, 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 und dann schließt sich das auch alles perfekt in diesem Synapsennetz zusammen und man denkt, ah, super, wieder toll kombiniert, und am Ende stellst du fest, das war falsch. Und es ist aber nicht so, dass man so ganz offensichtlich irgendwie falsch liegt, sondern ich finde die schon gut gemacht, die Fälle, ne? Gut geschrieben.
Die sind hammergut geschrieben. Die haben ja auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil eben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, alle Tatverdächtigen könnten schlüssigerweise dann auch der oder die Täterin gewesen sein. Und das finde ich wirklich clever, wie sie das geschafft haben. Es gibt meistens einen sehr offensichtlichen Hauptverdächtigen, so meistens, der dann eben halt auch von den Zeugenaussagen oder so am naheliegendsten ist. Und oft war es dann so, dass ich dann für mich schon so gedacht habe, wenn man dann diese Synapsen so herleitet, ich nenne es jetzt mal Synapsen oder diese Mindmap, dass ich dann dachte, okay, also der oder diejenige, die jetzt da am offensichtlichsten erscheint, die nehme ich mal nicht. Die wird's wohl nicht sein. Aber es waren immer wieder so Momente, wo ich dann nochmal hin und her gebaut habe und nochmal anders ausprobiert habe und mich dann schlussendlich dann eben für das entschieden habe, wo ich dann dachte, okay, da sprechen die meisten Beweise dafür, weil manchmal muss man ja schon so ein bisschen drehen, dass man eben auch Dinge raten muss. Also ist jetzt das, weiß ich, keine Ahnung, da steht ein kleines Kinderbett als Beispiel, hat er jetzt einen Sohn oder ist es eine Lüge? Solche Dinge muss man dann vielleicht irgendwie herleiten oder eben einfach sich entscheiden, wie man das jetzt deutet oder ob man das anders deutet. Und das hat schon wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich lag aber meistens dann richtig Und war dann auch ein bisschen stolz, weil dieser Schwierigkeitsgrad schon so ist, dass man auch so ein Gefühl hat, so geil, ich habe das irgendwie rausgefunden, wie Sherlock Holmes das irgendwie auch gemacht hat. Also man fühlt sich schon wie so ein kleiner Sherlock Holmes am Ende, wenn man diese Fälle dann löst. Das macht total, ist total befriedigend, finde ich.
Und dann kommt ja nochmal wie im Vorgänger diese moralische Komponente dazu. Selbst wenn man dann weiß, wer es war, kann man immer noch sagen, naja, aber eigentlich war das jetzt ja eher aus Notwehr oder ich kann schon nachvollziehen, warum der zu diesem Verbrechen greifen musste. Ich lasse ihn jetzt doch mal davon kommen. Oder es reicht mir zu wissen, dass er es war. Also so nach dem Motto, ich habe mein persönliches Ego befriedigt, aber ich werde ihn jetzt trotzdem nicht bei der Polizei verpfeifen, weil ich schon nachvollziehen kann, warum er dieses Verbrechen begangen hat. Also
Wobei ich
da
diesmal
kommt.
diese moralische Komponente nicht so gravierend fand. Es waren alles irgendwie sehr offenkundige Verbrecher oder Täter, die aus Böswilligkeit gehandelt haben, oder? Ich fand dieses moralische Dilemma diesmal nicht so naheliegend.
Echt?
Ja.
Dann ging dir das anders
Aber
als
gut, wir
mir.
haben uns ja
Also.
vielleicht auch unterschiedlich entschieden. Je nachdem, wen man nimmt, ist natürlich diese moralische Komponente auch eine andere.
Ja, nee, also ich finde, da waren schon zwei Fälle dabei, wo ich sage, also die verrate ich jetzt nicht, aber da kann ich es nachvollziehen, warum der so gehandelt hat. Also das war jetzt eher nachvollziehbare Verzweiflung als wirklich böswilliges, angelegtes, kaltblütiges Verbrechen.
Ja. Ich weiß, was du meinst, aber ja, es ist auch noch eben noch eine zusätzliche Ebene, die man damit reinziehen kann. Und wirklich auch schön gemacht, dass es für alle, ich sage jetzt mal, es gibt meistens zwei oder drei Verdächtige und eben zwei unterschiedliche moralische Entscheidungen. Also drei mal zwei, also sechs unterschiedliche Enden. Mehr oder weniger kann man pro Fall sich dann angucken und erspielen. Und man kann auch immer direkt nach der Entscheidung sagen, nee, spul noch mal an die Entscheidungsstelle zurück. Ich möchte mich doch noch mal anders entscheiden. Da könnten sich einige Adventures und Telltale, glaube ich, auch echt was abschauen. So unterschiedliche, das sind dann wirklich mal unterschiedliche Enden. Sind dann halt meistens nur die 2 Minuten am Ende oder der letzte Dialog, aber es ist komplett mit Sprachausgabe und mit Begründung und mit Reaktionen der entsprechenden verteidigenden Menschen oder eben auch dem Lestrat produziert und sehr schön gemacht, finde ich, auf jeden Fall.
Genau. Was ich vielleicht noch irgendwie sagen will, ist, dass das Spiel wieder so ein unfassbar gutes, so ein Sittengemälde auch abgibt, ne? Dieses viktorianischen Englands. Also, obwohl es nur so kleine Areale sind und obwohl das durchaus nicht irgendwie diese Ausmaße von jetzt, sage ich mal, einem Assassin's Creed oder sowas annimmt vom viktorianischen England, wo man wirklich also Minuten oder stundenlang durch die Straßen irgendwie flanieren kann. Trotzdem fand ich es immer total interessant, dann auch einfach zu sehen, wie das damals aussah und mit den Kutschen und irgendwie hier noch gerade so Anfänge der Elektrifizierung, aber auch viel noch so Gas- und Öllampen und dieses Ständezeugs und also sprich hier der exklusive Club, wo die Lords dann spielen und da hat dann niemand, der Clubmitglied ist, hat dann da keinen Zutritt und so und also einfach auch mal so wieder dieses Eintauchen in so eine fremde Epoche, das schafft das Spiel, finde ich total gut.
Ja, und so sehr ich die moderne Sherlock-Serie auch mag und immer wieder gedacht habe, oh, so mit einem virtuellen Cumberbatch durchs moderne London zu reisen und Fälle zu lösen, wäre sicherlich auch cool als Adventure. Aber andererseits denke ich dann auch immer, ja, aber es ist auch schön, dass sie irgendwie so diesen klassischen Sherlock Holmes gemacht haben, gerade weil man eben in dieses viktorianische London irgendwie damit eintauchen kann und quasi so in dieser Ära dann auch lebt und wirklich auch so im Archiv blättert und alte Zeitungen von 1888 durchwühlt, um irgendwelche Hinweise zu kriegen, ist schon auch schön. Also.
Und was man dann auch total cool, wenn man sich an der Garderobe kann man sich wieder umstylen. Ich finde nach wie vor, wie in Crimes and Punishment, hat es zu wenig Sinn und Auswirkungen. Also es ist zwar nett, dass es geht, aber es ist so ein bisschen so ein verschenktes Feature, weil das ist ja durchaus eine Sache, die Sherlock Holmes gerade in der Vorlage total oft macht, dass er sich verkleidet, also teilweise auch als Frau verkleidet, um irgendwo zu ermitteln oder um einen Täter zu überführen oder irgendwie sowas. Und das ist halt hier eher nur so eine Spielerei. Es ist so ganz nett, ja, kannst halt irgendwie wählen, ob du einen Bowler-Hat oder einen Zylinder aufsetzt oder so. Und ich finde es aber total witzig, wenn du dann irgendwie die Anzüge anschaust. Und da gibt's halt dann irgendwie so, ja, so Sportsanzug. Und das ist
Ja,
halt so
genau.
total piekfeines Ding und so. Und dann geht er halt da zu diesem Club dahin. Das ist so ein so ein Bowl-Club oder sowas. Und dann wird da noch angesprochen, so dieses so, ja, so willst du wirklich so ernsthaft vor die Tür gehen und sowas. Und nach heutigen Maßstäben wäre er halt total gut angezogen.
Völlig
Und
overdressed für alles, genau.
genau. Und damals war das aber halt so ein Casual Sportsuit oder sowas, ne? Und das fand ich halt schon sehr witzig, was das der Wessen ist. Ich glaube, der Watson ist dann so vollkommen empört, dass er so vor die Tür geht und er so, ja, aber das ist doch eh nur so eine Sportsveranstaltung und da laufen alle so rum und sowas. Und weil er dann so ein, auch so einen Strohhut aufhat und so. Das fand ich als Gag ganz witzig, aber schade, dass man da nicht mehr draus gemacht hat, dass man irgendwie für bestimmte Fälle einfach auch die passende Verkleidung anlegen muss, um da dann auch nicht aufzufallen, beziehungsweise um dort inkognito und undercover
Ja,
zu
es gibt
ermitteln.
eben zwei Situationen, gibt's, da musst du dich umziehen, sonst darfst du gar nicht die Schnellreiseoption
Ja, aber das ist
benutzen.
so
Aber das ist
offensichtlich.
total offensichtlich eben.
Ja.
Aber ich habe mich dann immer als Heisenberg verkleidet, war dann auch sehr, sehr witzig mit Glatze, Brille und so einem Ziegenbärtchen und so, weißt du, und dann irgendwie den Doktor-Outfit angezogen. Man kann da ein bisschen Spaß mit haben, aber da gebe ich dir absolut recht, das hätte noch viel mehr integriert werden können, auch ins Spiel. Aber gut. Insgesamt, wir haben es jetzt sehr gelobt, aber es gibt auch sehr viele Sachen vom Spiel. Also inhaltlich finde ich es nach wie vor super. Ich finde die Spielmechanik toll. Ich finde es toll, dass es so eine andere Art von Adventure ist, eben wie wir es gesagt haben, dass man wirklich auch Sachen raustüfteln muss, was die Leute einem sagen, wie man die Sachen kombiniert und dass es eben keine eindeutige Lösung gibt. Das finde ich nach wie vor ein großartiges Spielkonzept. Aber es hat auch wieder sehr viele Kinderkrankheiten und technische Probleme, mit denen man wirklich ringen und kämpfen muss. Du hast es vorhin schon angedeutet, dass die Charaktere ein bisschen holprig animiert sind, kann ich irgendwie verschmerzen, weil dafür sind ist die Umgebung und das Setting und die Location sind alle wunderschön gerendert, finde ich, und toll modelliert und auch sehr viel Details mit den Sachen, die in den Räumen rumliegen. Da haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Da kann ich es verschmerzen, dass die Gesichtsanimationen jetzt nicht irgendwie auf dem Level von Uncharted sind. Ja, damit komme ich irgendwie klar. Dafür sehen die Charaktere dann bei den Nahaufnahmen meistens dann doch ganz gut aus. Und wenn du aber halt so NPCs hast, die sind wirklich sehr holprig animiert und Sherlock Holmes joggt immer noch, als hätte er irgendwie eine alte Kriegsverletzung. Aber so diese ewigen langen Ladezeiten, das haben sie im Vorgängerspiel besser überbrückt, indem man eben wenigstens in dieser Kutsche mit Watson saß und währenddessen schon mal die Hinweise miteinander kombinieren kann. Das haben sie dieses Mal gestrichen, so dass du wirklich nur noch so einen klassischen Ladescreen hast. Das verstehe ich nicht, warum
Nee,
sie.
nee, das kannst du im Menü auswählen. Du kannst im Menü, hast du
Ah.
eine Option, wo du auswählst, möchtest du klassische Ladebildschirm haben oder möchtest du die Kutschfahrt
Das
haben? Und
sagst du
wenn du
mir
dann.
jetzt, wo ich beim letzten Fall bin.
Ja, keine Ahnung, was soll ich denn das wissen? Hättest du
Ja,
halt
aber.
deine coolen Kutschfreunde fragen können.
Aber warum ist denn das nicht standardmäßig an? Warum ist das bescheuert? Also gut, dann nehme ich den Punkt zurück, aber ich beschwere mich, dass es nicht standardmäßig an ist, weil das fand ich im Vorgänger wirklich clever, dass man da währenddessen wenigstens die Zeit nutzen kann, weil die sind wirklich sehr lang, diese Ladezeiten auf der PS4 habe ich es gespielt. Aber das wirklich das größte Dilemma, hast du ja schon angedeutet, sind wieder diese unsäglichen Actionsequenzen.
Was heißt wieder? Also
Ja,
das
die gab es im
Problem war ja,
Vorgängerspiel
dass.
ja auch schon, aber halt
Nee, 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 nee,
doch
nicht
noch mehr.
mal ansatzweise
Nein, nicht
so.
so viele, aber so dieses überflüssige Zeug, das gab es da auch schon. Mit irgendwie so, was weiß ich, Pinzette, irgendwelche Flüssigkeiten aufeinander kombinieren und.
Na, Moment, Moment, da müssen wir unterscheiden. Also, dass du mal so eine Rätselsequenz hast, wo du irgendwie ein Schloss knacken musst oder irgendwie eine Truhe öffnen musst oder irgendeinen Geheimcode lösen musst oder eben tatsächlich diese chemische Reaktion richtig zusammensetzen musst, das gibt's ja auch wieder. Das finde ich auch kein Problem. Also, das finde ich gehört auch mit dazu, dass Sherlock Holmes ja durchaus auch ein bisschen, ich nenne es mal wissenschaftlich forensisch vorgeht und so. Das ist, finde ich, alles in Ordnung. Aber was hier tatsächlich drin sind, sind wirkliche Action-Passagen, also irgendwie Quicktime-Events, irgendwelche Fluchtpassagen. Und die sind einfach nervig und frustig. Man kann es nicht anders sagen. Also es ist so ein klassisches Beispiel von Neuerungen gut gemeint, aber leider vollkommen in den Sand gesetzt. Weil da ist die Steuerung total schwammig. Du hast ja selber gesagt, Sherlock Holmes läuft immer noch, als ob er irgendwie eine Kriegsverletzung hat und humpelt sich da irgendwie was zurecht und man kann nicht so genau steuern. Und man weiß oft gar nicht, was man da machen soll. Also man versteht nicht so genau, was das Spiel da eigentlich von dir will. Dann hat man so Trial-and-Error-Sequenzen, wo man einfach sich durchstirbt. Also, wo ich gar nicht wusste, was das Spiel da eigentlich von mir will. So, es gibt so gibt eine Szene, da bist du in so einem Tempel und da wollten sie offenbar sowas Uncharted-mäßiges mit so Rätseln, aber ich habe die Rätsel überhaupt nicht verstanden und bin immer die ganze Zeit gestorben und es war wirklich einfach nur noch frustig und es war unnötig und unpassend, weil es leider überhaupt nicht zu dem Sherlock Holmes-Zeugs passte und war jetzt auch für mich völlig nicht nachvollziehbar, warum die Entwickler das da reingemacht haben. Und ich glaube, sie haben selber gemerkt, dass das Murks ist, weil du kannst es per Knopfdruck jederzeit alles überspringen.
Das ist, also ohne das hätte ich das Spiel, glaube ich, nicht durchgehalten. Diese Action-Sequenzen, also gut, da gebe ich dir recht, es gibt einen Unterschied zwischen Sequenzen, wo man irgendwas tüfteln und bauen und rausfinden muss, also Drähte bei einer Bombe durchzuschneiden oder eben Schlösser zu knacken. Auch die sind skippbar. Wenn man sich wirklich nur auf das Rätseln und auf die Dialoge und das Finden von Dingen konzentrieren möchte, kann man auch selbst jedes Schloss knacken irgendwie überspringen. Wenn man zwei, dreimal irgendwie rumklickt und was Falsches macht, dann wird einem diese Option eingeblendet. Finde ich auch okay, dass sie das gemacht haben, dass man da sagt, ich habe da keinen Bock drauf, damit irgendwie ein Dietrich irgendwie rumzuhantieren oder irgendwelche Zahnräder irgendwo einzusetzen. Wenn man das gar nicht möchte, kann man die auch überspringen. Aber da gebe ich dir recht, die sind so semi-nervig, die sind mal okay, man kann sie probieren, wenn man keinen Bock hat, dann kann man sie überspringen. Aber diese Actionsequenzen, gerade in diesem Maya-Tempel, da stellt sich Sherlock Holmes eben, man ist nicht wirklich in dem Maya-Tempel, sondern der stellt sich das quasi so vor, um den Fall herzuleiten und völlig überflüssig, da dann quasi, wenn man sich das sowieso nur vorstellt, im Mind Palace von Sherlock, dann auch noch diese Todessequenzen die ganze Zeit sehen zu müssen. Und die sind auch, wie du schon gesagt hast, die sind auch unnachvollziehbar. Also dann gibt's irgendwelche Schalteranlagen auf dem Boden, über die man drüber läuft und dann rutschen die Platten weg und man erkennt eben nicht so wie bei einem Uncharted ein klares Muster oder ein klares Prinzip. Und dann haben die auch meistens noch so einen völlig überflüssigen Zeitdruck, dass von hinten eine Wand auf dich zukommt. Oder meine Lieblings-Action-Sequenz ist ja, wenn du an einem es gibt zwei, drei Stellen, wo du quasi über einen Abgrund oder über den Balkon oder so springst und dich an so einer Kette festhältst oder an einem Seil. Und anstatt, dass sie da einfach nur eine Animation zeigen, wie sich Sherlock irgendwie actionheldmäßig mit einem Seil von Punkt A nach Punkt B schwingt, schaltet die Kameraperspektive allen Ernstes in so eine 3D-Ansicht und du siehst eine stocksteife Kette vor dir, wo die Glieder irgendwie zusammengeschweißt wirken und du musst wirklich mit dem Analogstick nach vorne und nach hinten Schwung holen, um über diesen Punkt drüber zu springen. Und da frage ich mich auch so, haben sie dann den Praktikanten dran gesetzt und gesagt, hier, probier mal dich ein bisschen in der Unity Engine und baue mal irgendwie eine Action-Sequenz da ein, weil die sind, ehrlich gesagt, sind die lächerlich im Vergleich zu der restlichen Qualität des Spiels, auch von den, wie die Räume modelliert sind, kannst du doch nicht ernsthaft so eine stocksteife Kette und mit einer Schwinganimation da reinsetzen, wo du dann im richtigen Moment Viereck drücken musst, um dann da runter zu springen. Also das war einfach nur peinlich, ehrlich gesagt, im Verhältnis zum Rest vom Spiel.
Ja, also weiß ich auch nicht, was ich dabei gedacht haben. Also es ist übrigens die Unreal Engine, nicht die Unity Engine.
Ja, okay.
Aber also wenn sie das in der Unity Engine so hinbekommen hätten, dann wäre es ja wieder eine Meisterleistung.
Aber es sieht
Aber
aus wie Unity Engine an der
ja.
Stelle.
Also wie gesagt, ich weiß nicht, was das soll. Das hat mir tatsächlich auch keinen Spaß gemacht und
Ich habe es dann
gerade auch.
irgendwann nur noch geskippt. Ich habe es dann eigentlich nicht mal mehr angeschaut, stellenweise, die
Ja.
Szene.
Also wie gesagt, es war unnötig und es hat's auch nicht gebraucht, weil man spielt das Spiel nicht, weil man jetzt irgendwie sich da tolle Action erwartet, sondern weil man eben diese Rätselfälle da lösen will und also da sowas da einzubauen. Ich glaube, das ist jetzt Spekulation, aber ich vermute, das war so eine klare Publisher-Anweisung, so dieses, ja, mach da mal mehr Action rein, damit wir dann irgendwie damit werben können, dass es jetzt noch actionreicher ist und sowas. Aber irgendwie ja, also
Auch
komisch.
selbst die Stellen, die Spannung erzeugen sollen, wenn du irgendwie eine Fluchtsequenz hast oder eben als am Anfang im ersten verfolgt man als Junge in so einer nicht eine Escort-Mission, sondern so eine Verfolgermission, musst du immer wieder in Deckung gehen und dann kommt irgendwie, dann stehen da zwei Hunde und dann musst du übers Dach klettern und rumbalancieren. Das ist ja echt nett gemeint, aber es ist so, man denkt die ganze Zeit nur, kann ich jetzt bitte wieder weiter mit Sherlock den Fall lösen? Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock auf dieses halbgare Action-Gedöns.
Ja.
Wenn es wenigstens gut gemacht, also das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und das ist in
Genau.
dem Fall wirklich zutreffend. Wie gesagt, es
Aber
ist völlig akzeptabel, dass man, wenn man es überspringt, fragt man sich nur, ja, warum habt ihr das Geld dafür verschwendet? Hättet ihr lieber noch einen Fall mehr machen können für das Geld. Aber dadurch, dass man es überspringen kann, kann ich es dem Spiel gar nicht mal so böse anrechnen, weil man eben, wie gesagt, sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, Skip drücken kann und dann geht's direkt weiter.
Würde auch für meine These sprechen, dass der Publisher das
Genau.
wollte, und dass die Entwickler selber gemerkt haben, dass es nicht so toll ist und gesagt haben, ja gut, dann bauen wir wenigstens einen Button ein, dass die Leute es einfach per Knopfdruck überspringen können. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass das Aussehen von Sherlock verändert wurde, ne? Also im Vorgänger war der optisch ja schon sehr an den Jeremy Brett angelehnt. Das war ja der Schauspieler, der, ich glaube, so Mitte der 80er oder sowas, hat der relativ lang in der Sherlock TV-Serie den gespielt. Und jetzt, der Moderne schaut so, der schaut fast so ein bisschen aus wie so ein Don Draper irgendwie. Ich finde, die haben den so fast ein bisschen
Oder
zu
Robert
sehr,
Downey Jr. oder sowas, ja.
ja genau, die haben den so fast ein bisschen zu sehr auf jung und so smart und gut aussehend und so getrimmt. Und das, ich weiß, also, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht so ganz zu Sherlock, weil eigentlich ist ja Sherlock Holmes auch, das ist ja gar nicht so dieser smarte Typ, wie er dann irgendwie da jetzt dargestellt wird, sondern der ist ja eigentlich auch eher ein relativ
Knauserig,
knarziger, wirrer Charakter, der auch irgendwie ja eigentlich auch relativ unbeliebt ist bei den Leuten. Also das ist ja oft so, dass die Leute immer denken, so, ja, der ist eigentlich relativ merkwürdig, aber er ist halt nun mal total hochintelligent und löst dann auch die Fälle alle und so. Und hier haben sie halt so einen smarten Sunnyboy draus gemacht. Also weiß auch nicht, warum das jetzt irgendwie geändert werden musste, warum man nicht einfach die Vorlage genommen hat, die man auch in Crimes and Punishment hatte.
Nee, und er hat auch so einen modernen Drei-Tage-Bart-Schatten, der in der Zeit, glaube ich, völlig unüblich gewesen wäre. Immer defaultmäßig, egal wie man sich anzieht, beim nächsten Fall ist er dann, sieht er wieder so aus, wie er eben im Spiel aussieht. Fand ich auch irgendwie ein bisschen unpassend. Das war nicht so der passende Sherlock-Charakter, da gebe ich dir recht. Allein von der Optik, aber auch von seiner Art her, finde ich, war er nicht knauzig genug. Also auch die Antworten und so, die man geben kann, er wirkt relativ umgänglich im Vergleich auch zum Vorgängerspiel, wo man eben auch zum Beispiel mal so eine Intro-Sequenz hatte, wo er völlig im Drogenrausch irgendwie da liegt. Ja, also so Sherlock Holmes hat ja eben auch ganz, ganz starke Macken und negative Seiten, der Charakter.
Ja,
Und
und der beleidigt ja auch oft die
ja,
Zeugen und
genau.
oder legt sich mit irgendwelchen hohen Tieren an in Politik oder in der Gesellschaft und so. Und das ist ja so ein ganz gängiges Schema. Das hat man ja durchaus auch in der Serie, in der neuen
Ganz
noch,
arg sogar, ja.
dass dann irgendwie der Watson sich immer entschuldigen muss für ihn und sowas und immer sagt, ja, wissen Sie, der meint das alles nicht so und stimmt. Und hier ist er so total nett und auch zu den Zeugen ist er immer so total nachsichtig und sowas. Und das ist eigentlich auch eher an der Vorlage vorbei. Weil in der Vorlage ist er durchaus ja sehr brutal auch, was jetzt, also nimmt auch durchaus Zeugen, von denen er schon weiß, dass sie unschuldig sind, total krass in die Mangel, einfach um aus denen irgendeine Information rauszukitzeln. Und
Ja,
das
und auch so
ist
der Wahrheit alleine irgendwie verpflichtet und keine
ohne Rücksicht
Gnade, ohne
auf, ja.
Rücksicht auf Verluste, solange die Wahrheit eben dann zum Tragen kommt. Und das finde ich auch, so gut die Fälle auch geschrieben sind, so dafür umso schlechter ist der Sherlock diesmal charakterisiert. Und eben Watson, habe ich ja vorhin schon angedeutet, der kommt mir irgendwie auch zu kurz. Also auch so dieses Zwischenspiel zwischen Watson und Sherlock ist nicht so richtig existent diesmal, finde ich. Der ist ziemlich, ziemlich solo unterwegs.
Ja, der ist komisch. Der verabschiedet sich auch immer. Der kommt immer irgendwo mit. Also es war, als ob sie den irgendwie mitschleifen mussten, weil er halt im Drehbuch steht. Aber es ist ihnen nicht wirklich eingefallen, was der eigentlich machen soll, weil der ganz oft auch immer in den Fällen so, also ich muss jetzt aber los, ich habe noch einen Termin und so. Und dann geht er halt einfach und,
Ja, und ganz oft ist er dann in irgendwelchen Actionsequenzen eben, dass er dann mal irgendeine Plattform für dich verschieben muss, in dieser Forge, wo man einfach mit Sherlock irgendwie so Plattformer spielen muss. Und dann ist Watson halt dazu da, da irgendwie Leute rumzuschieben. Oder einmal gibt es eine Actionsequenz, wo man Leute irgendwie retten muss. Und dann kann man halt auch mal Watson steuern. Aber ansonsten so in den Dialogen und in den Fällen, auch so als Anspielpartner oder sowas, um Dinge durchzusprechen, ja, hätten sie ihn durchaus mehr einsetzen können.
ja.
Weißt du denn, ob die Fälle wieder an echten Fällen orientiert sind? Beim ersten gab es ja durchaus so, dass du eben auch gesagt hast, beim ersten Crime and Punishment, dass du gesagt hast, ja, ich kannte diesen einen Fall aus dem Buch und dann wusste ich ja quasi schon, wer es war, aber man kann sich ja auch anders entscheiden. Das ist mir jetzt diesmal irgendwie nicht so begegnet. Also es sind nicht die klassischen, die Hunde von Baskerville oder solche Geschichten dabei.
Nee, also die kannte ich jetzt diesmal auch alle nicht. Ich möchte aber auch nicht
Gibt
jetzt
es aber
sagen, dass
bestimmt.
es nicht so ist, weil es gibt halt einfach
Ja.
hunderte Fälle. Aber beim ersten war auf jeden Fall einer der sehr bekannten Fälle. Es ist ja auch bei Sherlock Holmes so, dass es deutlich bekanntere Fälle gibt. Also dieses irgendwie, was ich, Scandal in, wie heißt es, Belgravia und sowas. Oder dieses Study in Pink oder sowas. Da gibt es jetzt hier so Anspielungen, gibt es eine Study in Green und so. Aber ich möchte jetzt nicht darauf festgenagelt werden, ob das aus der
Nee,
Vorlage
ich
kommt
wollte ja
oder
nur wissen,
nicht.
ob dir
Ja,
was aufgefallen ist. Nee, also
nee, diesmal ist es
für
mir
mich waren die
tatsächlich nichts
relativ frisch alle. Ja.
bekannt vorgekommen. Ja. Was ich noch überlegt habe, ist, glaubst du, das wäre besser, wenn das Open World wäre? Also so, weil ich denke jetzt gerade an das Assassin's Creed, da gibt es ja auch immer diese Krimi-Ermittlungsfälle. Das finde ich immer ganz witzig, dass die immer nur so ein Pre-Order-Bonus sind oder irgendwie so, ja, die sind PS4-exklusiv, dann hast du diese fünf Fälle. Aber ich finde die eigentlich immer total cool oder fand die in den letzten Assassin's Creed immer total cool. Dieses, dass du dann wirklich auch rumläufst und Zeugen befragst und gut, da muss man ganz ehrlich dazu sagen, in Assassin's Creed ist die Rätselmechanik und das alles ist lange, lange, lange nicht so ausgefeilt. Aber wenn man das vielleicht kombinieren würde, also tatsächlich so einen kleinen Teil von London hätte und da frei rumlaufen könnte und dann auch wirklich so ein bisschen sieht, wie die einzelnen Tatorte im Vergleich zueinander liegen, oder die einzelnen Schauplätze, glaubst du, das würde dem Spiel helfen oder?
Nee, weil ich glaube, dann würde man so rumirren und da eh nur leere Straßenzüge finden, weil der Aufwand, dann dieses ganze London zu modellieren und lebendig zu halten, und dann kannst du ja doch dann doch nicht durch die Türen irgendwie durch und Leute einfach so befragen. Ich glaube, das verliert sich zu sehr, weil die Settings von den einzelnen Fällen, die sind ja schon sehr unterschiedlich. Also der Golfclub, der ist jetzt zum Beispiel dann halt deutlich außerhalb von London, dann müsstest du ja den ganzen Weg bis dahin modellieren, also auch das Umland und sowas. Oder wenn du dann in irgendwelchen Museen und sowas reingehst oder eben nach Scotland Yard, da würde ich jetzt keinen Benefit sehen, ob ich jetzt nach Scotland Yard mit Schnellreiseoption reise oder ob ich da hinlaufen kann, würde ich glaube ich dann trotzdem nicht nutzen. Also das fand ich zum Beispiel als bestes Beispiel L.A. Noire, da war ja dieser Open World. Und die habe ich dann irgendwann gar nicht mehr genutzt. Ich bin dann einfach immer direkt ins Auto als Beifahrer und habe gesagt, fahr los, wo wir hin müssen. Und bin dann gar nicht selber gefahren, sondern habe halt die Reise geskippt, weil das ging ja, wenn man als Beifahrer gefahren ist. Und dann habe ich quasi L.A. Noire auch gespielt, wie ich jetzt diese Sherlock Holmes-Spiele spiele, mit Schnellreise und an den Orten dann eben mich da länger aufgehalten und gesucht und gefunden. Von daher, nö, glaube ich nicht, dass das Spiel dadurch einen Vorteil hätte. Eher im Gegenteil.
Ja, stimmt, glaube ich, wenn du es so argumentierst, dann muss ich dir da wahrscheinlich beipflichten. Also das würde wahrscheinlich auch nichts bringen. Wie gesagt, vielleicht die Actionsequenzen, falls es einen Nachfolger gibt, einfach mal streichen und da stattdessen, wie du sagst, lieber einen Fall mehr rein. Da hat man mehr davon
Die
als.
sollen die Engine von L.A. Noire mit diesen Gesichts-Motion Capture übernehmen. Davon könnte das Spiel wirklich sehr profitieren, weil diese Verhöre sind wirklich cool und dieses Abscannen von den Gesichtern und von diesen Eigenarten und den Ring irgendwie zu deuten. Und wenn sie da so ein bisschen mehr Emotionalität reinkriegen durch die Animation der Charaktere und die Gesichtsanimation, wie eben L.A. Noire das zum Beispiel gemacht hat, davon würde das Spiel, glaube ich, sehr profitieren. Ja.
Gut, also, aber trotz der Actionpassagen immer noch ein schönes Adventure-Spiel, finde ich.
Absolut, ja. Macht auf jeden Fall sehr viele Dinge anders wie Telltale und klassische Point-and-Click-Adventures.
Ja.
Man muss es aber schon mögen. Also wenn man dieses Gerätsel nicht mag, dann wird man bei dem Spiel nicht glücklich. Auf jeden Fall.
Ja,
Gut.
gut.
Dann freuen wir uns. Hoffentlich gibt es noch einen dritten Teil. Ich hoffe, der hat ja jetzt nicht so mega gute Kritiken gekriegt, gerade eben weil die Action-Sequenzen auch so mau waren. Aber ich bin gespannt, ob das Studio da
Ja, aber das
weitermachen
fand ich
wird.
auch ein bisschen schade, dass es dann
Ja.
gleich so abgewatscht wurde, weil im Grunde war das Core-Gameplay und die
Genau.
Fälle und alles, das war genauso auf dem gleichen Niveau wie der Vorgänger. Gut, jetzt sind wir wieder in der klassischen Wertungsdiskussion, so nach dem Motto, wenn ein Spiel das gleiche nochmal macht wie der Vorgänger, sollte es dann die gleiche Bewertung bekommen, sollte es dann schlechter bewertet werden, weil es ja nichts Neues macht. Also da kann man jetzt wieder streiten. Also ich fand aber, dass es in der Kritik irgendwie ein bisschen zu schlecht weggekommen ist. Also klar, diese Action-Passagen, das haben wir jetzt ja auch lang und breit besprochen, die muss man auch einfach als solche bloßstellen und kritisieren. Aber man kann dann immer mit dem Hinweis, naja gut, aber man kann die ja komplett überspringen und das, was dann übrig bleibt, wenn man die übersprungen hat, entspricht trotzdem dem Top-Niveau, was man halt in Crimes and Punishment bekommen hat.
Genau, da muss man halt durch. Gut, dann
Dann?
bis morgen.
Ja.
Dann, ich wollte jetzt irgendein cooles Sherlock-Zitat, aber jetzt fällt mir keins ein.
Elementary.
Ja, das ist sehr gut. Tschüss.
Ciao.